ARD Sounds.
Freitag, 11. November 2022. Es ist ungewöhnlich mild in Hamburg, 14 Grad. Sogar die Sonne scheint ein bisschen über dem Volkspark. Morgen steht für den Hamburger SV der letzte Hinrundenspieltag in der zweiten Liga an. Sehr früh, wegen der Winter-WM in Katar. Aber unter den Fußballprofis gibt es an diesem Tag ein anderes Thema. Als sie aus dem Kraftraum kommen, ist die Polizei in der Kabine. Sie durchsucht den Spind des kroatischen Abwehrspielers Mario Vuškovic und nimmt sein Handy und seinen Laptop mit. Erst nach dem Spiel am Samstag wird klar, warum.
Doping-Schock beim HSV. Gegen Abwehrspieler Mario Vuškovic wird wegen Dopingverdachts ermittelt. Spielwertungen gegen den HSV sind aber unwahrscheinlich.
Eine Trainingskontrolle Mitte September war positiv. Hajo, bei Vuškovic sind Spuren einer verbotenen Substanz gefunden worden.
Ja, man hat in seiner Dopingprobe EPO, Erythropoietin, entdeckt. Also das Präparat, wenn es synthetisch ist, das man nimmt, um die Ausdauer im Sport zu steigern. Manche werden sich jetzt fragen, warum gleich die Polizei gekommen ist. Es hat damit zu tun, dass es in Deutschland ein Anti-Doping-Gesetz gibt. Und insofern dürfen auch die Strafverfolgungsbehörden dann aktiv werden. Deswegen war offensichtlich ein Polizeibeamter in der Kabine vom HSV. Das ist der bekannteste deutsche Dopingfall, von dem wir heutzutage sprechen können. Im Jahre 2026 bestimmte er immer noch die Schlagzeilen. Vuškovic ist 4 Jahre gesperrt worden. Er bestreitet bis heute, gedopt zu haben.
Also wenn es ein Radprofi wäre, würde wahrscheinlich niemand Zweifel anmelden. Aber im Fußball, da bringt Doping angeblich doch gar nichts. Obwohl es doch auch vor Vuškovic immer wieder Dopingfälle, Verdächtigungen und auch Diskussionen in Deutschland gab. Auch rund um Fußballstars über alle Jahrzehnte hinweg.
Wir haben hart gearbeitet und ich glaube, wir sind gerne und viel gelaufen und haben nie Probleme gehabt, auch ohne Doping.
Ich war halt immer der Meinung, Doping im Fußball macht keinen Sinn. Natürlich haben wir auch unsere Vitaminspritzen bekommen.
Rand schießt! Tor! 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 Tor für Deutschland!
Wir haben beim Aufräumen einige Ampullen gefunden, wo etwas Verbotenes sein musste damals. Man kann sicher etwas zum Spritzen drehen.
Die Pillen lagen teilweise in den Kabinen rum. Es wurde nicht darüber gesprochen. Das Thema war im Prinzip tabu. Die Spieler wussten teilweise gar nicht, was sie da taten.
Wenn man irgendwo einen Verdacht hat, dann sollte man Ross und Reiter nennen. Aber so einfach pauschal und anonym zu sagen, da ist gedopt worden, das ist schon eine Sache, die ich kaum nachvollziehen kann.
Es ist ein Problem und ich glaube, man sollte nicht so lange warten, bis das einer umfällt auf dem Rasen. Ich will hoffen, dass letztendlich eine Dopingkontrolle stattfinden wird nach jedem Bundesligaspiel.
Warum sich der Deutsche Fußballbund dafür extrem lange Zeit gelassen hat, wogegen sich die Legenden, die wir eben gehört haben, Wolfgang Overath und die inzwischen verstorbenen Uwe Seeler und Franz Beckenbauer wehren, was in den geheimnisvollen Ampullen drin war und warum Nationaltorwart Toni Schumacher für die Wahrheit bestraft wurde, das erfahrt ihr in dieser Folge von Geheimsache Doping. Der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt und ich, Kerstin Hermes, Moderatorin bei Radio 1 vom RBB, nehmen euch mit in viele Jahrzehnte deutscher Fußballgeschichte und zeigen, welche Rolle hier Dopingmissbrauch bis heute spielt. Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Eye-Opening Media. Mit dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt und mit mir, Kerstin Hermes. Doping im deutschen Fußball, Teil 1. Frühjahr 1954. Die gesamte Fußballmannschaft von Rot-Weiß Essen, dem ersten DFB-Pokalsieger nach dem Zweiten Weltkrieg, ist auf dem Rückflug von einer Amerika-Reise. 2 Monate ist die Mannschaft unterwegs gewesen. In Argentinien, in Uruguay, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien und in den USA. 16 internationale Spiele hat sie dort absolviert, gegen die damaligen Spitzenmannschaften und Meister, auch gegen den aktuellen Weltmeister Uruguay. So schreibt es ein Vereinshistoriker von Rot-Weiß Essen. Mit dabei auf dieser besonderen Reise ist natürlich der Boss, Deutschlands bester Stürmer, Helmut Rahn. Er schießt so viele Tore, dass ihn südamerikanische Clubs mit viel Geld gleich da behalten wollen. Aber er bleibt Rot-Weiß Essen treu. Und sein wichtigstes Tor sollte ja eh erst noch folgen. Kurz nach dem Südamerika-Trip reist Helmut Rahn zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Weltmeisterschaft 1954 steht an. Deutschland schafft es bekanntlich bis ins Endspiel gegen die Ungarn, die eigentlich als unschlagbar gelten. Kurz vor Schluss steht es 2:2 und hier wird Helmut Rahn zum Held einer ganzen Nation.
Immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor! Tor für Deutschland!
5 Minuten nach diesem Tor ist Deutschland Weltmeister 1954 und das ganze Land versinkt 9 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in einem kollektiven Freudentaumel.
Im Ausland hat man das durchaus nicht alles nur so positiv gesehen. Manche fanden das problematisch, haben sich 9 Jahre nach Kriegsende gefragt, wollen die Deutschen jetzt wieder ganz hoch hinaus? Es war ja alles noch eine Zeit, in der auch die Nachwehen des Krieges noch da waren. Es ist erst im Jahre 1955 der Fall gewesen, dass die letzten Kriegsgefangenen aus sowjetischer Gefangenschaft zurück nach Deutschland gekommen waren. Auch in dieser Zeit gab es unglaublich viele Familien in Deutschland, die ihre Söhne im Krieg verloren hatten. Also es gab auch ganz andere Gedanken, die man hatte. Und im Ausland hatte man halt die Furcht, dass Deutschland irgendwann einmal wieder ganz stark werden würde. Nicht lange danach war es ja auch so, dass die Deutschen sich wieder bewaffnet haben. Also es gab durchaus auch sehr kritische Stimmen, gerade im Ausland und auch manchmal bei dem einen oder anderen Nachdenklichkeit in Deutschland.
In der Heimat werden die Helden von Bern bei ihrer Rückkehr aber gefeiert. Zehntausende jubelnde Menschen warten an den Bahnhöfen mit Geschenken, mit Blumen. Unter ihnen übrigens in München der damals 8-jährige Franz Beckenbauer. Auch der hat den Helden von Bern zugejubelt. Der Kicker schreibt damals, Deutschland umarmt seine Weltmeister und die Bild einfach toll. München explodierte vor Freude. Also du hast es schon gesagt, manche betrachten den WM-Sieg als zweite Geburtsstunde der Bundesrepublik oder auch als Wiederaufbau der deutschen Seele. Auch weil diese Mannschaft die Tugenden des Wirtschaftswunders ganz perfekt verkörpert, mit denen sich viele in ihrem jungen Staat identifizieren konnten. Kameradschaft, Fleiß, Disziplin, all das haben sie verkörpert. Aber die gefeierte Weltmeister-Elf von 1954 sollte nie wieder so zusammenspielen. Denn kurz nach der WM werden viele Nationalspieler krank. Fritz Walter, Ottmar Walter, Helmut Rahn liegen um die Jahreswende auf Intensivstationen. Die Diagnose lautet Gelbsucht. Fast die gesamte Weltmeister-Elf hat sich infiziert. 8 fahren zusammen zur Kur, übrigens auch der Chef, Sepp Herberger.
Also das wäre heute so, als wenn Kimmich und Wirtz oder andere Kollegen plus Bundestrainer Julian Nagelsmann geschlossen in die Reha müssten, wegen der gleichen Erkrankung. Also Gelbsucht oder auch Hepatitis genannt. Wenn man dann Symptome hat, dann sind die erst grippeähnlich. Beispielsweise ist man müde, hat keinen Appetit, es gibt Übelkeit. Bei jedem 4. färbt sich dann auch die Haut gelb, deshalb Gelbsucht. Die Untersuchung der gesamten Mannschaft erfolgte in der Uniklinik in Düsseldorf. Ende Oktober 1954 ist das Resultat da. Fast alle Spieler haben Leberschädigungen in unterschiedlicher Schwere. Nicht alle haben aber Symptome.
Das ist natürlich sehr, sehr merkwürdig. Wie haben sich die Spieler damit angesteckt? Das treibt natürlich auch die Öffentlichkeit um. Und der völlig ahnungslose DFB, der Deutsche Fußballbund, muss sich irgendwie erklären. Die Funktionäre konsultieren dann Mediziner, wie den Direktor des Hygienischen Instituts Hamburg. Und der verfasst eine Stellungnahme, in der steht, wie die Gelbsucht übertragen wird, nämlich über das Hepatitis-Virus. Aber die große Frage ist, ist es jetzt Hepatitis A oder ist es Hepatitis B?
Nur diese beiden Formen der Gelbsucht sind 1954 bekannt. Hepatitis A kann vor allem über verunreinigte Lebensmittel oder Trinkwasser übertragen werden. Auch über Kontakt- und Schmierinfektionen, also simpel über Berührungen zum Beispiel, heilt recht schnell wieder aus. Hepatitis B aber kann über das Blutserum übertragen werden und dann wäre es möglicherweise eine Infektion über eine Spritze. Und die damals noch unbekannte dritte Variante ist die Hepatitis C-Krankheit. Die kann auch über Spritzen übertragen werden.
Das ist wichtig für den Hinterkopf, das solltet ihr euch jetzt merken. Also, der Direktor des Hygienischen Instituts Hamburg schlussfolgert jetzt erstmal 1954, Es wäre denkbar, dass die Fußballnationalmannschaft Injektionen bekommen hat. Ist natürlich die Frage, warum? Also warum sollten die Spieler Spritzen bekommen haben? Und warum waren da möglicherweise auch noch Hepatitis-Viren drin? Der DFB entscheidet schnell, was die Öffentlichkeit davon wissen soll, denn das Thema soll möglichst flott beerdigt werden. Und deshalb gibt es ein schriftliches Statement.
Dieses Statement sagte, also es handelt sich um eine Mundinfektion. Also die Spieler hätten sich auch angestrengt und eng zusammengewohnt. Und dann irgendwie über eine Mundinfektion wäre dann diese Hepatitis entstanden.
Das sagt der Infektiologe und Fußballfan Christian Hoffmann vom Infektionsmedizinischen Zentrum Hamburg. Er hat den Fall 56 Jahre später ausführlich recherchiert im Jahr 2010. Und er sagt, diese Erklärung sei großer Quatsch.
Da ist eigentlich relativ schnell klar gewesen, aufgrund des räumlichen, zeitlichen Zusammenhangs und der Inkubationszeit, dass es also auf gar keinen Fall eine Mundinfektion, also auf gar keinen Fall eine sogenannte Hepatitis A gewesen sein kann.
Und offenbar deshalb schiebt der DFB dann im November eine Art, naja, sagen wir mal Geständnis nach, ein Teil der Spieler hätte Vitamin-C-Injektionen bekommen. Also doch, es gab Spritzen für die Nationalmannschaft. Aber es wird sofort beschwichtigt, es sei trotzdem unwahrscheinlich, Zitat, dass es sich um eine Spritzengelbsucht handeln könnte.
Genau, aber das ist ja wahrscheinlich. Wir haben gerade gehört, es geht um die Inkubationszeit, also den Zeitraum zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit. Und das passt eben nicht zum Bild, wie man es normalerweise von der Hepatitis A kennt.
Danach schweigt der DFB eisern zu diesem Thema. Es gibt keine Statements mehr, keine Interviews. Und vor allem die unterlegenen Ungarn sind misstrauisch inzwischen. Besonders ihr frustrierter Kapitän Ferenc Puskás. Er hat immer wieder von einem möglichen Doping bei den Deutschen geredet. Sogar 3 Jahre später noch in einem großen, weltweit beachteten Interview in einer französischen Sportzeitung.
Und da war der Deutsche Fußballbund, der DFB, so richtig stocksauer, dementiert die Anschuldigungen vehement und Puskás, der legendäre ungarische Fußballer der 50er Jahre, der beste Fußballer, der populärste zumindest, er wird zur Persona non grata in Deutschland erklärt. Bekommt sogar bis 1964 Stadionverbot, das muss man sich mal vorstellen. Bis es dann von Puskás zu einer Entschuldigung kam, einer schriftlichen Entschuldigung, die klang für mich eher sehr formell. Also ob er das nun wirklich gemacht hat, weil er Einsicht hatte oder einfach nur, weil er seine Ruhe haben wollte, das weiß ich nicht.
Ja, und damit ist das Thema, wie offensichtlich auch vom Deutschen Fußballbund gewünscht, aus der Welt. Erstmal bis zum 29. März 2004. Da enthüllt jemand, der damals in der deutschen Kabine aufgeräumt hatte, etwas Erstaunliches.
Wir haben beim Aufräumen einige Ampullen gefunden, wo etwas Verbotenes sein musste damals. Denn es waren Ampullen, die abgesägt waren und war ganz sicher etwas zum Spritzen drin.
Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken.
Das Wunder von Bern feiert im Jahr 2004 sein 50. Jubiläum. Und dieses historische Ereignis wird medial von allen Seiten beleuchtet und gewürdigt mit Sondersendungen und Dokus. Journalisten der ARD und der Bild reisen nochmal an den Ort des großen Sieges ins Berner Wankdorfstadion und treffen auf einen Zeitzeugen, Walter Brönnimann, 1954 der Hausmeister vom Wankdorfstadion, der, den wir eben gehört haben. 50 Jahre lang hatte er geschwiegen und erzählt jetzt, was er 3 Stunden nach dem historischen WM-Erfolg in der deutschen Kabine gefunden hat. Abgesägte leere Ampullen unter den Wasserablaufgittern. Und auch einer der Mannschaftsbetreuer, Albert Singh, erinnert sich im Alter von 87 Jahren an Spritzen im Mannschaftsquartier in Spiez, die den Spielern gegeben wurden.
Ich habe es komisch gefunden, nicht wahr? Vor allem, dass es Spritzen gab, das habe ich komisch gefunden.
Wer hat das gespritzt bekommen?
Ja, da bin ich nicht dabei gewesen, das hat der Arzt auf seinem Zimmer gemacht, nicht wahr?
Singh behauptet, der Mannschaftsarzt Franz Logen habe Bundestrainer Herberger davon überzeugt, den Spielern flüssige Substanzen zu geben. Logan war auch früher selbst mal Spieler, später ein durchaus bekannter Kardiologe. 2010 ist er verstorben. Historiker halten es für glaubhaft, dass Herberger selbst die treibende Kraft für die Injektionen war. Wo das jetzt herkommt, warum das aus deren Sicht glaubhaft ist, können wir jetzt nicht sagen. Herberger wollte jedenfalls Logan unbedingt bei der WM dabei haben. Das ist wohl aktenkundig. Angeblich schon mit dem Ziel, den Spielern Spritzen zu geben. Logan lehnt das angeblich erst ab. Aber nach dem zweiten Anlauf von Herberger habe er dann doch zugestimmt.
Auch Dr. Franz Logan hat 50 Jahre lang zu Spritzen bei der Nationalmannschaft geschwiegen. Bis 2004, bis Brönnimann und Singh von Ampullen und Spritzen gesprochen haben.
Es war so, dass Rahn von einer Südamerika-Reise zurückkam und erzählte, dass die Brasilianer alle Medikamente bekommen hätten vor dem Spiel. Und so hieß es dann bei uns in der Mannschaft, ja, können wir sowas denn nicht auch machen? Naja, und dann sind wir auf den Dreh gekommen, Vitamin C den Spielern zu geben. Das haben sie auch bekommen, Vitamin C, sonst nichts.
Helmut Rahn, der Stürmer von Rot-Weiß Essen, der Schütze des Siegtors im Finale, er soll den Anstoß gegeben haben. Und Chef Herberger ist wohl besorgt, alle anderen hätten seinen Spielern etwas voraus.
Na gut, dass es Medikamente gegeben hat im brasilianischen Fußball, wie er eben hier in dem O-Ton zu hören gewesen ist, das mag gut sein. Was für Medikamente brasilianische Fußballer bekommen haben, das können wir im Rückblick natürlich nicht sagen. Aber Zeitungsberichte von damals legen zumindest nahe, dass man auch damals in Brasilien mit allerlei Substanzen experimentiert hat.
Aber Dr. Logan sagt, es war nur Vitamin C in den Spritzen für die deutschen Spieler. Er habe nämlich von Tierversuchen gelesen, wonach Vitamin C die Ausdauer befördern solle. Und das Präparat besorgte er in der Apotheke.
Also ich hatte Ihnen das natürlich von den Ratten erzählt. Und nun sagten die Spieler also, wenn wir dann das Vitamin C kriegen, dann haben wir eine Spur mehr. Das mag die beflügelt haben. Das kann man nicht messen, sowas. Aber sie haben so gespielt auch. Und sie haben auch so ein bisschen daran geglaubt. Denn später habe ich mal, als wir dann mit Fortuna Düsseldorf durch die Lande gezogen sind, habe ich den Max Morlock in Nürnberg getroffen und sagte, ja, hör mal, kannst du mir das nicht hier für Nürnberg verschreiben? Das war ein wunderbares Mittel.
Nun, das klingt erstmal ein bisschen nach einem Placebo-Effekt. So, wenn man sich's einbildet, dann hat es auch eine Wirkung. Und wenn man es mal genau betrachtet, Vitamin C, wenn man es in Getränkeform nehmen würde, auch Traubenzucker, wäre das vermutlich deutlich effektiver, als wenn man es in Spritzen verabreicht.
Aber Stürmer Helmut Rahn hatte nun mal südamerikanische Fußballspieler gesehen, die Spritzen bekommen haben. Und für einen Placebo-Effekt mussten die deutschen Spieler ja dann auch vermeintlich das Gleiche bekommen. Aber diese Spritzen werden für Mannschaftsarzt Logan dann zum Problem. Weltmeister Horst Eckel, einer der wenigen, die nicht an Gelbsucht erkrankt waren, erinnert sich 2004.
Wir haben zwar Traubenzuckerspritze bekommen und da war bei jeder Einzelne war ja keine Spritze da. Das war noch nicht so, wie das heute der Fall ist. Die wurden zwar gereinigt, aber da hätte können vielleicht auch was passieren. Das war aber alles nur Vermutungen.
Horst Eckel ist als letzter 54er Weltmeister 2021 mit 89 Jahren verstorben.
1954 gab es noch keine Einwegspritzen. Die wurden erst 2 Jahre später dann marktfähig und wurden dann auch verkauft. Damals waren Glasspritzen üblich und das hat natürlich diverse Nachteile mit sich gebracht. Denn vor jeder Injektion musste man eine solche Spritze reinigen und sterilisieren. Logan, so heißt es, habe nur einen Abkocher dabei gehabt, den er als Kriegsandenken aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Nähe von Leningrad mitgenommen hatte, dem heutigen St. Petersburg. Und das Problem war, dass man mit diesem Abkocher die Hepatitis-Viren aber leider in den Glasspritzen nicht abtöten konnte.
Ohne diese Hepatitis-Infektion hätte vielleicht niemals jemand nach Injektionen bei der Weltmeisterelf von 1954 gefragt.
Ich habe Ihnen gesagt, es kann durchaus sein, dass das Vitamin C wurde injiziert. Dass bei der Injektion ein Krankheitskeim mit injiziert wurde. Ein Krankheitskeim aber, der dann von einem Spieler stammte, der auch die Spritze gekriegt hatte.
Also ist schon irgendwie sehr wahrscheinlich, dass die Spritzen verunreinigt war oder waren. Sonst gibt es eigentlich für mich keine vernünftige Erklärung, warum so viele Spieler parallel an Gelbsucht erkrankten.
Aber wer war der Überträger, der Ursprung des Virus? Da kommt offenbar vor allem einer in Frage.
Also dann kommt nur der Mann eigentlich in Frage, der Deutschland zum Weltmeistertitel geschossen hat. Im Werner-Wangdorf-Stadion, nämlich Helmut Rahn. Und der war ja vorher auf Südamerika-Reise gewesen, unter anderem in Brasilien. Und in Brasilien war wahrscheinlich Hepatitis C damals weit verbreitet. Später, in den 60ern und in den 70ern, sind brasilianische Fußballspieler mal darauf untersucht worden und es kam heraus, 22% sollen Hepatitis C-Antikörper gehabt haben.
Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die deutschen Nationalspieler nicht mit Hepatitis B angesteckt hatten, sondern mit Hepatitis C, also mit der besonders gefährlichen Hepatitis-Infektion. Dafür sprechen auch noch andere Indizien.
Hepatitis C kann chronische Erkrankungen auslösen. Spätfolgen können Leberzirrhose oder sogar Leberkrebs sein. Und so eine Krankheit kann ganz schön lange andauern und auch spät erst kommen. Und das ist auch deshalb interessant, weil, wie wir ja gehört haben, einige Spieler 1954 so um die Weihnachtszeit herum auf Intensivstationen gelegen haben. Spieler aus der Fußball-Weltmeister-Elf von Sepp Herberger. Richard Franz Herrmann vom FSV Frankfurt, der stirbt sogar 8 Jahre nach dem WM-Finale mit 39 Jahren an Leberzirrhose. Und der Mann hat, jedenfalls ist das so überliefert, keinen Alkohol getrunken. 2 weitere Spieler sterben mit Mitte 60, Werner Liebrich und Karl May. Aber über die Todesursachen ist mir jedenfalls derzeit nichts bekannt. Die Ehefrau von Werner Liebrich aber berichtet, dass kurz vor seinem Tod, er war im Krankenhaus, ein Schild an seinem Zimmer hing, betreten verboten, Vorsicht, Hepatitis C. Und auch Karl May, man nannte ihn auch Charlie May, soll angeblich Hepatitis C gehabt haben. Also chronische Erkrankungen, die lange dauern, die nie aufhören, das ist schon ein ziemlich starkes Indiz.
Okay, dann haben wir das Rätsel möglicherweise geklärt. Du hast vorhin gesagt, Traubenzucker oder Vitamin C hätte man viel leichter trinken können. Und wir haben über einen möglichen Placebo-Effekt gesprochen, den die Spritzen vielleicht auslösen sollten. Möglicherweise hatte es mit den Spritzen aber etwas ganz anderes auf sich. 2013 ist die wichtigste Studie in Deutschland zum Doping in der Bundesrepublik rausgekommen. Doping in Deutschland von 1950 bis heute von der Berliner Humboldt-Uni. Und einer der Mitautoren, der Historiker Erik Eggers, hat schon lange vor dieser Studie recherchiert, dass Amphetamine im Sport und auch im Fußball schon vor 1954 weit verbreitet waren.
Und zwar wurde damals Pervitin oft in Kombination mit Traubenzucker injiziert. Ja, das wäre ein weiterer Hinweis, ja, das geht aus der Literatur von 1954 hervor, ein weiterer Hinweis dafür, dass man halt Pervitin mit Traubenzucker vermengt hat und verabreicht hat.
Über Pervitin, darüber haben wir ja bereits in unserer Folge über Doping in der Bundesrepublik gesprochen. Es ist nichts anderes als Crystal Meth. Wurde im Zweiten Weltkrieg natürlich nicht unter diesem Namen, sondern als Pervitin eingesetzt in der Wehrmacht, damit die Soldaten an der Front einfach simpel länger wach bleiben, länger durchhalten können im Krieg. Und das wurde damals Panzerschokolade genannt und das ist ein Hinweis darauf, dass es eben eine feste Substanz gewesen ist. Manche sagten auch Hermann Göring-Pillen dazu. Und diese feste Substanz, so jedenfalls hat es Erik Eggers gerade dargestellt, die wurde dann offensichtlich aufgelöst mit Traubenzucker und womöglich gespritzt.
Und der Hauptautor der Studie, der Dopinghistoriker Giselher Spitzer, sagt über Aufputschmittel wie Pervitin, überall dort, wo Soldaten und Sportler zusammenkamen, sind auch Dopingmittel weitergegeben worden.
Nationalspieler wie Ottmar Walter beispielsweise, der Bruder von Fritz Walter, die haben an der Front gekämpft und da wird man mutmaßlich, denke ich mal, auch mit Pervitin irgendwie in Kontakt gekommen sein. Man wusste also, was ist das für ein Zeug. Auch Sepp Herberger, der ja früher auch Reichstrainer gewesen ist in den 30er Jahren, später dann der Bundestrainer, hatte enge Kontakte zur Luftwaffe. Und zwischen April und Mai 1940 sollen Wehrmacht und Luftwaffe 35 Millionen Tabletten von den sogenannten Hermann-Göring-Pillen also bestellt haben. Pervitin, wie gesagt, macht wacher, selbstbewusster, euphorischer. Man hat weniger Hungergefühl und keine Angst. Das ist genau das, was Amphetamine auch heutzutage natürlich im Einsatz, ob als Droge oder in der Medizin, bewirken.
Aber die haben auch schlimme Nebenwirkungen.
Sie können psychisch abhängig machen, wenn man sie über einen langen Zeitraum nimmt. Sie können ein Stück weit auch die Persönlichkeit verändern und auch Paranoia auslösen bei Überdosis, lebensgefährlich. Aber das hat damals im Krieg einfach keine Rolle gespielt. Die Soldaten sollten tagelang marschieren, kämpfen, fliegen können und so weiter.
Also, Beweise gibt's keine für Pervitin bei der WM 54 bei der deutschen Mannschaft. Wir wissen nicht, was wirklich in den Spritzen war, aber es gibt zumindest Hinweise, dass zu dieser Zeit auch mal Traubenzucker mit Pervitin vermischt und gespritzt wurde. Und man fragt sich auch, wenn wirklich nur Vitamin C in der Spritze war, warum sie dann alle so lange so ein großes Geheimnis draus gemacht haben.
Ich glaube, das Dopingbewusstsein, das Bewusstsein, was verboten und was nicht verboten ist, das war schlicht noch nicht so ausgeprägt damals. Und alles, was so künstlich war, das stand so ein bisschen in dem Geruch, naja, das macht man nicht, darüber redet man nicht. Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt. Also eine Art Unrechtsbewusstsein wird es womöglich schon gegeben haben, zumal man ja nicht etwa erst zu diesem Zeitpunkt über Doping im Sport nachgedacht hat, auch Doping im Fußball. Es gibt schon Berichte aus den 30er Jahren, dass deutsche Fußballer Aufputschmittel oder sogar hormonelle Präparate genommen, geschluckt haben. Hormonelle Präparate, da denkt man natürlich gleich auch an Anabolika. Anfang der 50er Jahre soll schon mit reinem Sauerstoff experimentiert worden sein. Es gab auch schon in den 20er, 30er Jahren Dopingdiskussionen weltweit, vor allem in Europa, auch die Tour de France. Radsport war damals natürlich ein Riesenthema, wo es ja doch in erheblichem Maße schon zu Drogen- oder Dopingmissbrauch gekommen ist. Aber das Problembewusstsein, das ist erst im Laufe der Jahrzehnte gewachsen. Es gab einen Pervitin-Skandal, wie es so schön heißt, bei den deutschen Meisterschaften im Rudern schon im Jahre 1952. Wenn man die Zeitungsarchive durchblättert, dann findet man tatsächlich immer wieder auch Hinweise darauf, dass das durchaus auch schon ein Thema gewesen ist in jener Zeit. In einer Erklärung vom Deutschen Sportärztebund, da heißt es, jedes Medikament, ob es wirksam ist oder nicht, mit der Absicht der Leistungssteigerung vor Wettkämpfen ist als Doping zu betrachten. Also eigentlich ist ein Stück weit auch die Definition, wie wir sie heute formulieren würden. Sämtliche Medikamente, die körperfremd sind, so hieß es damals, würden die Definition eines Dopingmittels erfüllen.
Dopinglisten oder Dopingkontrollen gibt es nicht damals, aber auch Pervitin verstößt ohne medizinische Indikation damals schon gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das ist alles bekannt 1954. Was die Spieler wussten, wird heute keiner mehr rausfinden. Genauso, ob ein Aufputschmittel tatsächlich in den Spritzen war. Aber allem Anschein nach haben viele von ihnen die Spritzen von Spiez teuer mit ihrer Gesundheit oder sogar mit dem Leben bezahlt. Aber das ist nur der Anfang der Dopinggeschichte im deutschen Fußball. Zwölf Jahre später, WM 1966.
Diese Verlängerung nach diesen schweren 5 Spielen in Wembley. Da kommt eine Flanke rein, die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück. Hurst hatte geschossen und der Ball schien im Netz. Höttges hat seinen Fehler. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Er hat den Ball im Netz gesehen.
And there it is. The game is over. But the goals counts. England 4, West Germany 2.
Deutschland verliert das WM-Finale 1966. Erst das berühmte Wembley-Tor, das gar kein Tor ist, dann das 2:4 und der Pokal bleibt in England. 4 Monate später schreibt Michailo Andrejewitsch, der Chef der medizinischen Kommission der FIFA, einen Brief. Und zwar an den Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbandes, seinen Arztkollegen Max Danz. Den gesamten Wortlaut des Briefs kennen wir nicht. Aber Andrejewitsch erwähnt Dopingkontrollen, die gut verlaufen seien. Zwei Sätze aus dem Brief sind allerdings als Zitat übermittelt. Die entscheidenden Sätze.
Wir hatten nur zum Schluss bei der deutschen Mannschaft bei drei Spielern sehr feine Zeichen von der Einnahme eines gewissen Ephedrinmittels gegen Schnupfen entdeckt. Die Ärzte müssen immer, wenn sie solche Mittel, wenn auch in Spray oder als Nasentropfen geben, darüber Notiz führen.
Bei drei deutschen Nationalspielern wurde bei der Weltmeisterschaft 66 Ephedrin gefunden. Ein Mittel, das die Leistung steigern kann. 45 Jahre lang ist der Ephedrinfund ein Geheimnis, bis die Historiker der Humboldt-Uni 2011 diesen Brief finden. Er liegt, laut den Historikern, im Archiv des Deutschen Leichtathletikverbands. Andrejewitsch hat die brisanten Zeilen nämlich nicht veröffentlicht oder dem DFB, dem Deutschen Fußballbund, geschrieben, sondern offenbar nur Max Danz, dem Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbandes. Warum, kann heute keiner mehr nachvollziehen.
Im Jahre 1966, also zum ersten Mal, gab es Dopingkontrollen bei einer Weltmeisterschaft. Wir halten fest, drei Spieler, die hatten offensichtlich ein kleines Problem mit Ephedrin. Es wurde nämlich bei ihnen gefunden im Körper, ein Aufputschmittel. Wir kennen es auch aus dem Hustensaft, kommt auch in Nasensprays vor und stand damals schon auf der Liste verbotener Medikamente. Also damals gab es schon Listen. Die richtigen Anti-Doping-Listen sind ja erst ein paar Jahre später eingeführt worden, aber das war damals schon verboten, zählte zu den Drogen der sogenannten Amphetamine-Gruppe. Aber Grenzwerte hat es halt nicht gegeben und wir haben hier eben gehört, es waren geringe Spuren, die gefunden wurden. Trotzdem, der Gebrauch hätte zumindest angemeldet werden müssen und da es keine Grenzwerte gab, war es eigentlich am Ende de facto de jure Doping. Welche Spieler damals auffällig waren mit Ephedrin, das können wir nicht sagen. Wir wissen auch nicht, in welchem Spiel oder im Umfeld welchen Spieles das passiert war.
Warum ist das unterm Teppich geblieben?
Nun gut, erstmal, wenn ein Mannschaftsarzt zum Beispiel einen Hustensaft Leuten verordnet und die den dann zu sich nehmen, dann hat er möglicherweise damals gar kein Unrechtsbewusstsein gehabt und hat vielleicht auch geglaubt, dass da gar kein Zeug drin ist, was auf der Dopingliste oder auf der Liste verbotener Medikamente, wie ich schon eben gesagt habe, hätte stehen können. Also dem war vielleicht gar nicht klar, dass der Ephedrin drin war. Das ist die erste Schwelle. Und dann gibt es die zweite, das sind die Kontrolleure. Und das hat man diesem Schreiben, diesem Zitat aus dem Schreiben gerade entnommen. Geringe Spuren, wie gesagt, nur sehr wenig. Eher auf Schnupfen zurückzuführen, hat man nicht so ernst genommen. Und das erklärt es vielleicht, warum am Ende man der Auffassung gewesen ist, das muss man gar nicht melden. Und es nur deshalb herauskam, weil da zwei Buddies miteinander kommuniziert haben und der gegenüber dem Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbandes das dann ausgeplaudert hat.
Die Spieler jedenfalls wissen angeblich von nichts.
Wir haben hart gearbeitet und ich glaube, wir sind gerne und viel gelaufen und haben nie Probleme gehabt. Auch ohne Doping.
Uwe Seeler bei der Gala anlässlich des 50. Bundesliga-Jubiläums 2013. Ähnlich klingt's beim anderen Star der Mannschaft, der genau wie Seeler inzwischen verstorben ist, Franz Beckenbauer.
Ich glaube, dass wir 66 noch gar nicht wussten, was ist Doping, was macht man da oder wie geht sowas. Es gab auch, also soweit ich mich erinnern kann, auch keine Kontrollen. Also mich hat nie jemand aufgefordert, irgendwo reinzupinkeln, wie das heute der Fall ist. Also vielleicht ist es auch schon zu lange her, dass ich dort Einzelheiten vergessen habe, aber ich kann mich da nicht erinnern, dass da irgendwas in der Richtung passiert ist.
Also Franz Beckenbauer, der konnte sich offensichtlich auch an das nicht richtig erinnern, denn der Historiker Erik Eggers, der hat mal für den Spiegel 2013 einen Artikel geschrieben und da steht drin, dass Beckenbauer in der Tat 1966 und zwar nach dem Vorrundenspiel gegen die Schweiz getestet worden sei. Da wird das dann den internen Dokumenten zu dem Turnier damals entnommen haben, nehme ich an. Beckenbauer wurde also kontrolliert, war zumindest, was das Ergebnis dieses Tests betraf, sauber. Es kann schon mal sein, dass aber auch Leute damals und vor allem, wenn es so lange zurückliegt, sich einfach nicht mehr daran erinnern können, was die damals bekommen haben, genommen haben oder dass sich da womöglich im negativen Fall auch irgendwas drin befunden hat, was auf der Dopingliste stand.
Aber wir halten fest, es gibt die ersten Kontrollen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und die machen in drei Fällen stutzig.
Genau. Zwei bis drei Spieler aus jedem Team hatten nach jeder Partie bei dieser WM 66 Urinproben abzugeben. Einige Mitgliedsverbände der FIFA hatten jedenfalls Druck gemacht. Uruguay zum Beispiel, sogar schon vor der WM 1962 in Chile, wo ja Brasilien Weltmeister wurde, die wollten Dopingkontrollen haben. Denn zwei Jahre zuvor, 1960, war der dänische Radrennfahrer Knut Enemark Jensen bei den Olympischen Spielen tot vom Rad gefallen und die Vermutung damals, es waren Aufputschmittel. Und die FIFA hat dann dem Druck der Verbände offensichtlich nachgegeben. Und bei der WM 66 wurden Dopingkontrollen eingeführt.
Es dauert aber fast 30 Jahre, bis dann mal bei einer WM ein Spieler erwischt und auch gesperrt wird. Und das ist einer der ganz Großen. Und der spätere FIFA-Präsident und damalige Generalsekretär Sepp Blatter verkündet das höchstpersönlich.
Both analysis of the urine sample have proved to be positive.
Beide Urinproben waren positiv. Der Spieler Diego Maradona aus der argentinischen Nationalmannschaft hat somit im Spiel Argentinien gegen Nigeria gegen die gültigen Dopingregeln verstoßen. Der argentinische Verband hat heute Morgen den Fußballweltverband informiert, dass Diego Armando Maradona von der Weltmeisterschaft abberufen wurde. Bis dieses Verfahren abgeschlossen ist, wird Diego Maradona von allen offiziellen Fußballaktivitäten ausgeschlossen.
Soweit Sepp Blatter damals. Und es gingen wirklich Schockwellen um die Welt bei den Fußballfans, als sie davon hörten, Diego Armando Maradona ist positiv auf Doping getestet worden. Also das war damals der Hammer schlechthin.
1994 bei der WM in den USA.
8 Jahre nachdem Diego Armando Maradona bei der WM in Mexiko Argentinien zum WM-Titel geführt hatte. Er war der Fußballer schlechthin seiner Zeit, einer der besten Fußballer der Historie bis heutzutage. Und er wurde damals 1994 gleich in 2 Proben positiv getestet. Und er war damit der erste Spieler überhaupt bei einer Weltmeisterschaft der FIFA, und die gibt es ja bekanntlich seit 1930, der positiv getestet wurde in einem offiziellen Verfahren und dann auch noch erst suspendiert, das haben wir eben von Sepp Blatter gehört, und dann auch noch gesperrt worden ist und natürlich auch ausgeschlossen war vom Turnier. Der durfte kein Spiel mehr für die argentinische Mannschaft bestreiten. Erst die Suspendierung. Das ist vorläufig, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Und dann kommt es zur Sperre nach dem Verfahren. 15 Monate für einen Fußballer damals, eine ziemlich lange Zeit. Und worum ging es? Um Ephedrin. Ephedrin, das ist genau das Mittel, das auch 1966, also 28 Jahre vorher, bei den deutschen Fußballern festgestellt worden ist, aber ja nur in sehr geringen Spuren und angeblich womöglich deshalb, weil die Deutschen einen Schnupfen gehabt hätten. Das war 1994 völlig anders, denn da wurden gleich 5 verschiedene Substanzen, Ephedrinhaltige, in den Proben von Diego Armando Maradona festgestellt.
Das kann man nicht mehr mit Schnupfen erklären.
Würde ich mal sagen, kann man nicht mehr damit erklären. Und dazu kommt auch noch, dass Diego Armando Maradona beim Konsum von Substanzen womöglich auch durchaus großzügig war, sage ich mal. Mhm. Denn ein paar Jahre vorher, da ist er schon mal mit Kokain erwischt worden. Und auch da gab es eine 15-monatige Sperre für ihn. Also 2-mal ist der für viele immer noch bis heute beste Fußballer der Welt Doping positiv gewesen.
Also im Fall Maradona eine Riesenaufregung, und auch um die Ephedrin-Funde von 1966 gibt es in Deutschland eine Diskussion. Anfang der 2010er Jahre, als das rauskommt. Wolfgang Overath, der 66 zum ersten Mal bei der WM dabei war, ist darüber ziemlich verärgert.
Da kann ich einfach nur lachen und finde es auch ziemlich unverschämt, sich so zu äußern. Wenn man irgendwo einen Verdacht hat, dann sollte man Ross und Reiter nennen. Aber so einfach pauschal und anonym zu sagen, da ist gedopt worden, also das ist schon eine Sache, die ich kaum nachvollziehen kann.
Auch der DFB will den Dopingvorwurf auf keinen Fall so stehen lassen und gibt ein Gegengutachten in Auftrag.
Wir halten aber erst mal fest, Erik Eggers, der Historiker, der hat gesagt, nach den Regeln von 1966, so hat er es interpretiert, hätten auch kleinste Spuren von Ephedrin als Doping gewertet werden müssen. So war seine Auffassung. Und nun also gibt es das Gegengutachten des Deutschen Fußballbundes. Und in diesem Gegengutachten geht es um die zentrale Frage, nicht etwa positive Tests, ja oder nein, sondern nur, ob die Spieler damals 1966 gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen haben. Also nicht etwa pharmakologische Fragen spielen eine Rolle, sondern rein juristische. Und jetzt müssen wir ein bisschen ins Kleingedruckte gehen, aber das muss man einfach mal erklären. Der Jurist und Sportrechtsprofessor Martin Nolte, der kommt im Auftrag des Deutschen Fußballbundes 2013 zu dem Schluss, nein, die Spieler hätten nicht gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen. Es gab ja damals noch keinen WADA-Code, einen Code der Welt-Anti-Doping-Agentur, kein globales Regelwerk für alle Sportverbände gab es alles nicht. Und damals war die Regel, so sagt Nolte, man hätte den Spielern eine Absicht nachweisen müssen. Eine Absicht, dass sie das Zeug zu Dopingzwecken genommen haben. Und das konnte man natürlich nicht nachweisen. Und somit war es 1966 kein Regelverstoß. Heute wäre das ganz anders. Denn wenn heute Ephedrin gefunden würde in einer Dopingprobe, dann gilt die Umkehr der Beweislast. Deswegen erzähle ich das mal ein bisschen im Detail. Das heißt also, der Fußballspieler müsste heute beweisen, wie kam denn diese Substanz ohne mein Verschulden in den Körper? Damals musste derjenige, der quasi Dopingankläger ist, den Sportlern beweisen, dass sie es mit Absicht gemacht haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Aber damals war es klar, da konnte man nichts machen. Und es hat ja auch den Eindruck, da wollte man nichts machen.
Und deshalb nimmt zum Beispiel der damalige Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, Michael Vesper, die Nationalspieler in Schutz. Ephedrin sei ein gängiges Schnupfenmittel gewesen.
Daraus zu schließen, dass die gesamte Mannschaft gedopt war, das ist schon zu hinterfragen, ob man eine solche Aussage auf einen einzigen Brief stützen kann.
Die Historiker der Humboldt-Uni hätten für ihre große Studie Doping in Deutschland von 1950 bis heute gerne auch in den Archiven des DFB recherchiert. Aber der Verband habe Bedingungen gestellt. Unter anderem sollten die Forscher ihre Erkenntnisse durch den DFB erst absegnen lassen und ihre Quelle für den Brief freigeben. Und das konnte einer der maßgeblichen Autoren, wir haben jetzt schon öfter über ihn gesprochen, in dieser Podcast-Folge, Erik Eggers, nur ablehnen.
Das war eine sehr ominöse Angelegenheit, die man als Historiker keinesfalls akzeptieren kann und die ich als Wagenburg-Taktik empfunden habe.
Und so sind die DFB-Archive für eine der wichtigsten Doping-Untersuchungen der Bundesrepublik geschlossen geblieben.
Genau, das war schon eine sehr wichtige. Es gab auch andere. Denken wir an die Untersuchungen zur Universität Freiburg und den Radsport und was noch alles dazugehörte. Aber trotzdem, das war schon sehr, sehr wichtig, denn es ging um die Lieblingssportart der Deutschen, es ging um Fußball und so gab es natürlich in den Medien verständlicherweise viel Kritik und ich kann auch ehrlicherweise überhaupt nicht verstehen, wenn man an Transparenz und Aufklärung interessiert ist, welchen rationalen Grund es geben soll, solche Dinge nicht Historikern zugänglich zu machen, damit die ein faktenbasiertes Bild von den Geschehnissen zeichnen können und die Nachwelt darüber umfänglich informiert wird. Deswegen die Enthüllung über die WM 66, die war dann gar nicht mehr so das Thema, sondern der mangelnde Aufklärungswillen mal wieder von Fußballfunktionären.
Aber die Forscher haben ja auch ohne das DFB-Archiv schon einiges rausgefunden über Doping im Fußball. Wir haben über den möglichen Pervitinmissbrauch in den 50er Jahren gesprochen, über die Anfänge von Anabolika-Missbrauch. Auch in den 60ern haben sie einiges rausgefunden. Damals ging es auch so richtig los mit anabolen Steroiden, vor allem in der Leichtathletik. Aber es gibt auch Hinweise auf Ruderer, Radsportler und auch auf Fußballer. Historiker Erik Eggers hat recherchiert.
Dass zum Beispiel im Berliner Leistungsfußball anabole Steroide angewendet wurden im Fußball schon Mitte der 60er Jahre. Wir wissen von diesen Studien aus Italien, dass dort zwei Drittel der italienischen Profis 61 voll wie Eimer waren.
Also man kann schon davon ausgehen, dass Anabolika nicht nur im Berliner Leistungsfußball eine Rolle spielten, sondern vermutlich dann noch bitte bundesweit. Und spätestens Ende der 60er Jahre, das wissen wir ja auch, war das Thema Anabolika in der Leistungssportszene in Deutschland eigentlich überall bekannt. Massenhaft. Es gab ja dann auch entsprechende Kritiken. Man denke an Behrendonck und Franke, die einen großen Zeitungsartikel in der Zeit geschrieben haben über die Monster quasi, die es im Sport gibt, die gezüchtet werden durch Anabolika. In den 70er Jahren ging es dann natürlich auch um die Anabolika. Das Aufputschmittel Captagon war en vogue. Darüber werden wir noch reden in diesem Podcast.
alle Sportärzte, so hat es geheißen, wüssten darüber Bescheid. Ob es nun alle waren, weiß ich nicht, aber sicherlich eine Menge. Und zu dieser Zeit wurde auch darüber diskutiert, ob man Doping freigeben sollte oder nicht. Eine Diskussion, interessanterweise, die auch heutzutage immer wieder geführt wird, mit allen Pros und Kontras, die es dazu gibt. Und weil wir gerade den Begriff Kaptagon verwendet haben, im Fußball ist das schon 1972 verboten gewesen, ein Aufputschmittel. Und absurd zu glauben, dass das im Fußball damals keine Rolle gespielt hat, selbst wenn andere in anderen Sportarten darüber sich austauschten oder möglicherweise auch das Zeug angewendet haben. Und warum reden wir über Kaptagon? Das werden wir gleich erfahren.
1970 zum Beispiel behauptet Dr. Dirk Klasing, Sportarzt, später Gründungsvorstand der Nationalen Anti-Doping-Agentur, die meisten deutschen Fußball-Lizenz- und Vertragsspieler nehmen zur Steigerung ihrer Leistung Dopingmittel.
Und er nennt unter anderem Kaptagon. Das Aufputschmittel, das mehr Energie auf hohem Niveau dem Körper bereitstellen kann, aber damit können auch schwere Nebenwirkungen verbunden sein. Beispielsweise dann, wenn man den Körper überbelastet hat, dann kann es zum Beispiel zum Anstieg des Blutdrucks kommen, im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt.
Es gibt einen Riesenaufschrei aus dem Fußball. Der DFB droht mit einer Verleumdungsklage. Die kommt allerdings nie. Und statt den Beobachtungen nachzugehen, lehnt der DFB Dopingkontrollen lange ab. In Italien, in Frankreich, Großbritannien gibt es schon welche seit den 60er Jahren. Und für Manfred Ommer, den inzwischen verstorbenen früheren Präsidenten des damaligen Bundesligisten FC Homburg, ist die Verweigerungshaltung des DFB völlig unverständlich. Ommer war in den 70ern selbst einer der schnellsten Sprinter Europas und hatte Anabolika-Doping zugegeben.
Ich weiß, was meine Spieler natürlich konsumiert haben, aber der DFB hat da kein Interesse an Dopingkontrollen gehabt und niemand hat sie gewollt. Und als sie stattfanden, muss man sagen, die hatten mit dem, was ich kannte, aus anderen Sportarten nicht viel zu tun.
1988 war es soweit mit diesen Dopingkontrollen. Denn ein Buch hatte kurz vorher Fußball Deutschland verändert. Ein Enthüllungsbuch, das erstmal einen riesengroßen Skandal auslöst und das Leben des Autors für immer verändert. Was steht drin in diesem bemerkenswerten Buch? Wer hat's geschrieben? Was waren die Konsequenzen für den Autor, aber auch für den deutschen Fußball? Bringt irgendwas den deutschen Fußball irgendwann dazu, Doping als Problem wirklich ernst zu nehmen? Und warum ist Doping auf einmal heute, ganz aktuell, in der Bundesliga ein Thema? Das erfahrt ihr in der zweiten Folge von Doping im deutschen Fußball. Das war der erste Teil von Doping im deutschen Fußball aus der Reihe Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye-Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Im Studio war ich mit dem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Redaktion Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RBB, Jörg Mebus und Josef Opfermann für Eye-Opening Media. Josef Opfermann hat auch die langwierige und aufwendige Recherche geleistet. Dramaturgie, Theresa Sickert. Juristische Beratung, Oliver Kastendijk. David Schöpe hat mit Philipp Büchner die Episoden produziert. Das Audiodesign ist von Kevin Carstens. Und meine Gespräche mit Hajo hat Uli Hieber aufgezeichnet. Executive Producer der Geheimsache Doping Podcast-Reihe ist Dirk Walzdorf. Dieser Podcast wäre nicht möglich gewesen ohne starke Quellen. Eine davon ist das Buch Schuss von Thomas Kistner, 2015 erschienen. Eine andere, die Webseite doping-archiv.de von Monika Mischke. Dazu kommen viele einzelne Recherchen mutiger und neugieriger Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt. Und wir bedanken uns bei allen ARD-Landesrundfunkanstalten und beim ZDF für die vielen Originaltöne aus ihren Archiven. Und wie immer habe ich zum Schluss noch einen Tipp für euch. Ihr kennt vermutlich den ehemaligen Skirennläufer und TV-Experten Felix Neureuther. Der trifft sich regelmäßig mit dem Sportreporter Philipp Nagel auf Pizza und Pommes und dann diskutieren die beiden die wichtigen Themen des Sports. Manchmal ist auch ein Gast dabei. Die beiden haben sich auch schon mal mit Hajo über Doping unterhalten. Pizza und Pommes findet ihr auch in ARD Sounds.